Was glaubt ihr, wie viele von den 48.000 sind in der Lage, diese Herausforderung zu stemmen?
Also nach unseren Zahlen sind wir ungefähr bei 16-17% dieser 50.000 Betriebe, die eine Standalone-Qualität haben.
Was machen denn dann jetzt die Hersteller, damit sie aus dieser Bredouille rauskommen?
Naja, also für die Hersteller ist die Situation so am Tau schieben. Ja, also
was meinst du damit?
Am Tau schieben, ja. Es ist einfach unmöglich, eine Bewegung reinzukriegen. Nein, also ich persönlich glaube, dass in solchen Fällen die Industrie gezwungen ist, nach vorne zu integrieren.
Oder ist da große Unsicherheit momentan da?
Absolute Unsicherheit. Es gibt ja für ein SAK-Handwerker nichts Schlimmeres, als einen Beratungsfehler zu machen. Ja? Also die haben Angst, ihre Reputation zu schädigen.
Es ist eine Unsicherheit da, aber ich glaube, der Drops ist gelutscht, was Neubauten anbelangt. Was Einfamilien- und Zweifamilienhäuser anbelangt, da ist der Drops gelutscht.
Die Energiewende ist in aller Munde. Über die Energiewende, über die Wärmewende wird überall viel geschrieben, viel berichtet. Und im Fokus stehen häufig sogenannte Clean Techs oder Green Techs, also diejenigen, die momentan als die großen Disruptoren der Branche des Handwerks gelten. Aber, was viele nicht wissen, 80% des Heizungsmarktes in Deutschland gehört eigentlich den sogenannten kleineren Installationsbetrieben. Also Installationsbetriebe, SAK-Betriebe mit 5 Mann bis 10 Mann ungefähr, 80% des Marktes wird eben von diesen Installateuren abgedeckt. Aber genau die stehen unter Druck aus verschiedenen Richtungen. Wir haben auf der einen Seite unklare rechtliche Bedingungen, die momentan diskutiert werden. Es gibt viel Volatilität von der Politik. Große Cleantechs wie Octopus Energy, Enpal, 1,5 Grad, aber auch wir disruptieren den Markt. Die Ansprüche der Kunden an Qualität und Produktportfolio steigen. Fachkräftemangel ist ein großes Thema, über das seit Jahren diskutiert wird. Und dazu kommt noch die KI-Revolution. Welche Zukunft also hat das klassische Handwerk und wie sieht die Zukunft des Handwerks aus? Das möchte ich heute mit zwei Gästen diskutieren. Das erste Mal, dass wir zwei Gäste hier haben. Zum einen Hans-Arno Klöpp von Querschießer.
Hallo.
Mein heutiger erster Gast, Hans-Arno, schaut seit über 20 Jahren tiefer in die SAK-Branche als fast jeder andere. Mit seiner Unternehmensberatung Querschießer befragt er ganzjährig das Handwerk und den Handel. Und einmal im Jahr auf dem Querschießer Trendkongress in Düsseldorf legt er vor 150 Geschäftsführern der Branche den Finger in die Wunde. Seine Prognosen waren in der Vergangenheit oft treffsicherer als die der großen Konjunkturinstitute. Wenn einer weiß, wie das Handwerk wirklich tickt, jenseits von Hochglanz und Schlagzeilen, dann er. Herzlich willkommen, Arno.
Danke, hallo.
Mein zweiter Gast, Ralf Suhre von der SAK Innung München. Er ist nicht nur Jurist, sondern auch dort Geschäftsführer der Innung in München, einer der größten und umtriebigsten Innungen Deutschlands, die rund 700 Betriebe vertritt. Er steht für ein Handwerk, das sich nicht wegduckt, sondern Zukunft baut. Die Innung hat für rund 18 Millionen Euro ein eigenes Bildungszentrum errichtet, in dem der Nachwuchs an Wärmepumpe, vernetzter Haustechnik und allem lernt, was die nächsten 20 Jahre kommt. Er denkt über neue Ausbildungswege nach, wenn die klassischen nicht mehr reichen. Herzlich willkommen, Ralf Suhre.
Servus und schön, dass ich hier sein darf.
Vielen Dank, schön, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Hier bis nach Berlin. Willkommen bei Thermondo, dem Elektrifizierer im Eigenheim, die Nummer 1 in dem Bereich. Wir sitzen hier eigentlich vor allem deshalb, Ralf, weil du uns beide eingeladen hast nach München vor ein paar Monaten, und zwar auf den sogenannten Impulstag. Das Motto damals war, geh mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Wie kam es dazu, dass du dieses Motto ausgewählt hast und warum brauchte es diesen Impulstag?
Ja, fairerweise muss man sagen, dass es einer von unseren Vorständen war, auch innovativer, größerer Betrieb, tatsächlich fast 100 Mitarbeiter. Und der hat gesagt, da passiert was da draußen. Ja, der hat euch gesehen, der hat die anderen Greentechs gesehen und hat gesagt, die ganzen Marktstrukturveränderungen, wir müssen die eigene Mitgliedschaft darauf vorbereiten. Mhm. Dann haben wir gesagt, naja, ist es jetzt nur in Anführungszeichen, sind es die Marktstrukturveränderungen, ist es nicht noch mehr? Und dann haben wir festgestellt, naja, was sind denn das alles für Herausforderungen, die wir haben? Und da haben wir gesagt, klar, Marktstrukturveränderungen, wir haben globale Herausforderungen, damit auch politische Herausforderungen. Wir haben dann diesen demografischen Wandel, ja, 2035 oder bis 2035 gehen dann doch ein paar in Rente. Mhm. Wir haben dann die Herausforderungen aufgrund dessen, was nachkommt, ja, was aus den Schulen kommt. Wir haben weitere Herausforderungen, du hast es schon gesagt, durch einen technologischen Wandel, Wärmepumpe, KI, Ja, speziell jetzt mal, wenn man die Technik dann nimmt. Und das korreliert miteinander. Das ist nicht nur eine Herausforderung, es sind jetzt mehrere und es ist so komplex, dass wir gesagt haben, da müssen wir einfach jetzt mal ein Angebot machen an die Betriebe und sagen, Leute, passt auf, da verändert sich was. Und das war eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, beim diesjährigen Impulstag machen wir mal wirklich legen wir den Schwerpunkt auf Veränderungen. Aha. Ja, wir hatten immer wieder einen Fokus, auch vor 2 Jahren hatten wir Fachkräftemangel immer speziell. Aha. Aber dieses Jahr haben wir gesagt, Marktstrukturveränderungen, Veränderungen, weil wir merken, da passiert was, wie du es gesagt hast. Darum, da kam das her. Und Manu und du, ihr seid halt zwei aus der Branche, die auch polarisieren. Und da haben wir gesagt, laden wir euch mit ein. Dann auch noch schön jemanden vom in München, das ist die SWM, also die Stadtwerke München, also vom Versorger. Dann hatte man alle
Feindbilder am Tisch.
Die dunkle Seite der Macht, so dem Motto, hatte man am Tisch, von dem Motto, nein, wir wollten natürlich eine Diskussion, eine spannende Diskussion, wo auch polarisiert werden. Und das Coole war ja, mich danach gefragt hat, was war denn für mich eigentlich das, das was mir aufgefallen ist oder was war für mich am wichtigsten, war tatsächlich diese Offenheit. Mhm. Und diese Offenheit von dir, auch vom Arno so und so, aber das war interessant, dass sie tatsächlich die Hosen runtergelassen haben. Ja. Wir hatten noch einen Hersteller mit an Bord. Also von daher, das war die Idee, diese unterschiedlichen Akteure da eben in München zusammen zu bringen.
Also wachrütteln vor allem, weil im Grunde genommen das Ziel, dann braucht man natürlich einen Querschießer. Arno, wenn es ums Handwerk geht, wo muss man das Handwerk wachrütteln?
Ja, wir haben mehrere strukturelle Nachteile im SAK-Handwerk oder ich sag mal für euch dann strukturelle Vorteile. Du hattest in deiner Eröffnung schon gesagt, die Kollegen da draußen im Schnitt haben 5,5 bis 6 Monteure. Mhm. Das sind kleine, schockinduzierte Tagesabläufe. Der SAK-Handwerker ist im Schnitt kein Manager, sondern das ist ein Schrauber, der sofort mit auf die Baustelle springt, wenn Stress da ist. Mhm. Also wenig strukturierte Tagesabläufe. Dann sind die Betriebe alt. Wir haben bestimmt ein Drittel der Unternehmer da draußen, die über 65 Jahre alt sind, die haben jetzt auch nicht mehr so die starke Neigung, Digitalisierung oder irgendwelche Marketingkonzepte zu übernehmen. Die Betriebe sind etabliert. Die Kollegen meinen, das wäre Stammkundenbindung. Die sind einfach nur lang genug im Dorf. Also das heißt, wir haben hier eine Klientel, die, wenn ich jetzt bei Boston Consult wäre, würde ich sagen, im Cash-Cow-Modus arbeitet. Mhm. Das heißt, die haben keinen Druck, neue Konzepte hochzufahren. Die haben keinen Druck, sich mit Digitalisieren zu befassen und die schöpfen ab. So, und das führt dann dazu, dass Firmen wie ihr und die anderen, wie nennen wir den jetzt, Cleantechs oder Greentechs? Ich weiß nicht, also die anderen Filialisten, dass die dann vom Handwerker gesehen werden, aber in der Wirkung, die die Firmen mittelfristig und langfristig haben, unterschätzt werden.
Jetzt würde ich mal ganz gerne verstehen von euch als Experten, die Branche wirklich so gut kennen. Wie geht's denn dem Handwerk? Weil es gibt ja wirklich ganz unterschiedliche Kommentare dazu. Ja, die einen sagen, die verdienen sich eine goldene Nase, die können ihr Haus auf Sylt haben, die können ihren Porsche holen. Mhm. Die Preise sind total übertrieben, gerade wenn es um den Heizungswechsel geht. Und die anderen sagen, der ist eine totale Katastrophe, der Markt ist eingebrochen, ist super schwierig, wir finden keine Leute. Also wie geht's denn, Leute?
Also wir machen ja Marktforschung regelmäßig im SAK-Markt. Es sieht so aus, Daumenformel. 1/3 der Betriebe hat noch eine Auftragsreichweite von 4 Wochen. Mhm. Die sind wirklich unter Druck. Druck. Also wenn du jetzt den Wärmepumpen rechnest, im normalen Handwerk, eine wird montiert, eine ist noch in Auftrag, danach ist es dunkel vor der Hacke. Also wenn man dann also hört, dass es den kleinen Handwerkern nicht gut geht, dann ist das das untere Drittel. Wir haben aber auch ein oberes Drittel, die haben Reichweiten von über 20 Wochen. Also die sind wirklich gut mit Aufträgen ausgestattet. Der wesentliche Unterschied ist Betriebsgröße, also Anzahl der Monteure und Marketingaffinität. Ja, und dann haben wir noch ein Drittel, die dümpeln da so in der Mitte mit rum. Man hört also alles aus dem Handwerk. Man hört wirklich alles aus dem Handwerk. Ich bin nächste Woche insolvent bis kannst du mir beim Geldzählen helfen. Also
wie schätzt du die Situation an?
Kann ich bestätigen. Also du hast mich ja als Jurist auch vorgestellt. Also es kommt drauf an. Nein, das ist in der Tat so. Oder jetzt als Geschäftsführer der Handwerkerinnung sage ich, ich habe das schon mal gesagt heute, die Heterogenität des Handwerks ist die meistzitierte Phrase oder wie auch immer, die meistgenutzte Phrase, wie auch immer. In der Tat, wie Arno das gesagt hat, es kommt darauf an, wie groß sie sind, was sie für ein Geschäftsmodell haben, in welchem, wir dürfen nicht nur auf die Wärmewende schauen, wir schauen natürlich, demografischer Wandel, hatte ich gesagt, auch auf Bäder und so weiter, Pflegebäder, barrierefreie Bäder und so weiter. Es kommt darauf an, wie jemand sein Geschäftsmodell aufgebaut hat. Mhm. Arno, der hatte mal vor ein paar Jahren oder hat er immer noch einen schönen, wie soll ich sagen, eine schöne Matrix.
Die Grafik.
Ja, genau, also der sagt immer, wie viele von denen sind gute Techniker und gute Unternehmer? Mhm. Ja, also ja, wer ist nur guter Techniker, aber kein guter Unternehmer und so weiter? Und das spiegelt sich jetzt hier wieder, sage ich jetzt mal, auch in den einzelnen Auftragsbüchern. Also diejenigen, die gut sind, gute Techniker, gute Unternehmer, ja, der wird natürlich nicht irgendwie meckern, dass es gerade irgendwie eine schlechte Auftragslage gibt. Diejenigen, die, du sagst immer, keine guten Techniker und keine guten Unternehmer sind, ja, na klar haben die ein Problem. Ja. Ja, und so kann man das eigentlich mal auf den Punkt bringen. Ja.
Also jetzt ist natürlich eine der großen Fragen ist natürlich die Transformationsfähigkeit auch dieser gesamten Branche, nicht wahr? Und ich bin relativ jung in der Branche, ich bin erst seit 4 Jahren in der Branche, bin aber total reingeschmissen worden, habe mir das dann sehr intensiv natürlich in den letzten Jahren angeschaut und das, was natürlich jetzt passiert ist medial, ist, dass das ganze SAK-Handwerk super in den Medien ist, wegen dem Thema Wärmepumpe, seit ein paar Jahren. Und wir als Thermondo haben 2022 dann angefangen, auf die Wärmepumpe zu setzen. Auch natürlich eingedenk der Tatsache, dass wir davon ausgegangen sind, dass viele andere diesen Sprung eben nicht wirklich sofort schaffen werden. Mhm, genau. Jetzt wissen wir eigentlich, dass die Wärmepumpe hat ja letztes Jahr eben die Gasheizung als beliebteste Heizung in Deutschland abgelöst. Das heißt, der Trend ist vollkommen klar. Jetzt müssen wir mal gucken, politische Unsicherheit ist immer noch da, aber im Grunde genommen ist eigentlich logisch, die Wärmepumpe ist das Mittel der Wahl. Wo seht ihr denn jetzt momentan die 48.000 Handwerksbetriebe bei dem Wechsel zur Wärmepumpe? Habt ihr das Gefühl, die sind jetzt mittlerweile on track? Die wissen, was sie da tun müssen oder wo stehen die?
Nein, Gottes Willen. Also wir messen das ja in unseren Interviews regelmäßig. Mhm. Also du kennst den Spruch, einmal ist Keimal, zweimal ist Zufall und bei 3 beginnt ein Muster. Ja? Wenn du nur, also wir schauen uns an, wie sehr ist die Wärmepumpe im SAK-Handwerk verbreitet. Mhm. 2019, als es losging, hatten 48% der Handwerker Erfahrung mit Wärmepumpe. Wir sind jetzt bei 82%. Also es gibt immer noch 18%, die sagen, will ich nicht. Ja, also das
sind die Zahlen zuverlässig?
Ja, aber hallo, Stichprobe von 5.000 im Jahr.
Okay.
Mhm. Also die Frage ist, die Zahlen zuverlässig?
Kommt drauf an, wo die Zahlen herkommen.
Nein, Quatsch. Also sind wirklich Interviewdaten, Stichprobe 5.000 im Jahr.
Okay.
Mhm. So, also sagen wir mal, der Hochlauf der Wärmepumpe war recht langsam.
Ja.
Das war das eine. Und meiner Meinung nach war einer der wesentlichen Fehler für den Knick in dem Wärmepumpenhochlauf, dass es allein numerativ betrachtet wurde. Also es ging darum, wie viel Betriebe machen mit. Wenn du dir jetzt anguckst, die durchschnittliche Absatzmenge, mal eine einfache Bauernregel. Wir haben 50.000 Handwerksbetriebe, davon machen 80% mit, wären 40.000. Mhm. Diese 40.000 machen dann irgendwie im letzten Jahr 290.000 Wärmepumpen. Das heißt, die liegen mit einer Fallzahl noch weit unter 10. Und wenn du jetzt noch die Handwerker rausnimmst, hatte ich ja gerade gesagt, einmal ist Keimal, zweimal ist Zufall, dann gehen nochmal 30% der Betriebe verloren. Das heißt, wir sind mit der Wärmepumpe im SAK-Handwerk noch weit weg von der Lernschwelle. Also wir wissen aus der Marktforschung, du brauchst eine Fallzahl von 18 pro Jahr, damit dann in deinem Betrieb die Routinen sich einschleifen und Learning by Doing entsteht. Mhm. Ja, und wenn die Durchschnitt der Branche bei 8 oder 9 Wärmepumpen steht, dann ist klar, dass Firmen wie ihr im Moment im Vorteil seid, weil ihr deutlich höhere Fallzahlen habt und eure Lerneffekte deutlich höher sind als beim normalen Handwerker. So, und das führt dann, und wenn ihr, ich sag mal pauschal, wenn ihr nochmal ein Drittel von diesen 40.000 abziehst, dann haben wir vielleicht 30.000, 28.000 Handwerksbetriebe, wo man sagen könnte, die befassen sich ernsthaft mit Wärmepumpe. Ernsthaft heißt dann 4 im Jahr.
Mhm. Wie siehst du es?
Ja, man sieht es an den Schulungszahlen tatsächlich. Ne? Also eine Ausbildung ist relativ einfach. Da ist es jetzt mittlerweile Pflichtprogramm. Mhm. In der Fort- und Weiterbildung sehen wir es. Ja, also die Nachfrage nach Wärmepumpenschulungen, die ist schon nach unten gegangen. Mhm. Und das ist natürlich, macht uns schon ein bisschen nervös. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn ich ganz offen bin, ich bin immer als Vertreter einer Innung mit 700 Betrieben, dann hast du viele dabei, die auch ein Geschäftsmodell haben, die interessieren sich nicht für die Wärmepumpe. Die sagen vielleicht auch, ich mache noch 5 Jahre, noch vielleicht 10 Jahre. Die können mit Öl und mit Gas noch gut Geld verdienen.
Ja.
Ihr habt natürlich insofern einen Vorteil, weil der Trend ist da ganz klar, geht pro Wärme oder Richtung Wärmepumpe. Bisschen in München muss ich aufpassen. In München hast du noch Fernwärme.
Ja.
Das sind verdichtete Gebiete und so weiter. Aber ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ich kann nicht irgendwie in Pro-Technologie argumentieren, weil da sitze ich einfach insofern auf einem Stuhl. Ja. Mhm. Es gibt die ein Geschäftsmodell, gerade in Bayern auch noch mit Holz,
ja,
Biomasse und so weiter.
Ja, genau.
Ja. Ja, aber ich muss trotzdem meine oder die Betriebe darauf vorbereiten, was da draußen passiert. Und der Trend geht ganz klar Richtung Wärmepumpe, das ist völlig klar. Ja, und natürlich habe ich Betriebe, die sagen, komm, das ist mir völlig egal, weil wir machen 5 Jahren machen wir Lichtschalter hier aus, dann schließen die Tür zu und dann war es das. Aber das ist so ein bisschen meine Situation, dass ich jetzt nicht nur pro Wärmepumpe argumentieren kann.
Ja.
Ich muss aber darauf vorbereiten, Leute, ihr müsst die Geschäftsmodelle, die müsst ihr schon überdenken, weil es ist da ganz klar, der Markt hat entschieden.
Dann noch eine Nachfrage dazu. Jetzt sind wir momentan, also wir sind jetzt gerade Mitte Juni, wo wir das ja aufnehmen. Wir haben letzte Woche die erste Lesung zum sogenannten GMOD-G gehabt, also zum sogenannten Vulgärheizungsgesetz. Und es ist noch nicht klar, wie das Ding durchgeht. Es ist auch nicht klar, wie die Förderung aussehen wird dazu. Wie ist denn diesbezüglich jetzt momentan die Situation bei euch in den Betrieben? Was hörst du? Sagen die, ach, ist eigentlich ganz klar, in welche Richtung es geht und ich weiß auch, wie ich meine Kunden zu beraten habe, oder ist da große Unsicherheit momentan da?
Boah, absolute Unsicherheit. Ja. Mhm. Also gibt ja für einen SAK-Handwerker nichts Schlimmeres, als einen Beratungsfehler zu machen. Ja? Also die haben Angst, ihre Reputation zu schädigen.
Mhm.
So, und vor so einem, würde ich sagen, frei volatil schwingenden Heizungsgesetz haben die natürlich Panik. Der Kunde kommt und also man muss sich die Situation vorstellen, der Endkunde hat auch nicht richtig Verständnis dafür, was da gerade geht und nicht geht, geht zum Handwerker und erwartet eine manifeste Auskunft. Und die kann der Handwerker im Moment nicht geben. Das heißt, vom Prinzip verschieben die Handwerker sogar im Moment die Aufträge und sagen, komm mal in 2-3 Monaten wieder, wenn Klarheit ist in Bezug auf das Gesetz.
Und das ist super interessant, weil wir sagen genau das Gegenteil. Mhm. Wir, logischerweise, weil wir ein anderes Geschäftsmodell haben. Da können wir jetzt mal drüber diskutieren, das ist super spannend.
Ja.
Weil wir sagen natürlich, der beste Zeitpunkt, um umzusteigen, ist jetzt.
Ja.
Schau dir die Energiepreise an, schau dir an, was du für eine Förderung momentan bekommst. Du bist in einem Klammerbeutel gepudert, wenn du jetzt nicht dich für eine Wärmepumpe entscheidest. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir momentan natürlich auch, wenn man sich jetzt die 80% der 48.000 Installateursbetriebe anschaut, dass wir momentan uns Marktanteile holen. Ist das möglich?
Also in meiner Sprache heißt das, gewinnt nicht immer der Stärkere den Kampf, aber man kann drauf wetten. Also also wirklich so ist, also ich verstehe das. Weil,
ja.
Also einem Endkunden eine Wärmepumpe zu empfehlen, ist wahrscheinlich eine Empfehlung, die nicht wirklich schief geht, ja. Also, und vor dem Hintergrund ist dann eine Entscheidung bei euch zu sagen, konsequent, jetzt wo die anderen zittern, ziehen wir durch, wir geben eine eindeutige Empfehlung, ist das sichere Marktspiel. Ne?
Wenn es also, funktioniert gesagt, natürlich immer, wir machen das nur, wenn es funktioniert.
Also, aber ist wirklich so, wie man kann, der Starke wird nicht immer gewinnen, aber man kann drauf wetten und ich würde dann heute würde ich dann auch eurer Wette folgen und sagen, durchziehen, Wärmepumpe beraten, wird nicht so dramatisch schief gehen.
Also kann ich auch wieder nur insofern recht geben, weil es ist eine Unsicherheit da. Aber ich glaube, der Drops ist gelutscht, was Neubauten anbelangt. Was Einfamilien-, Zweifamilienhäuser anbelangt, da ist der Drops gelutscht.
Klar.
Also ich meine, wo macht ihr auch das Geschäft,
logischerweise?
Ja, interessant wird es natürlich bei Mehrfamilienhäusern, komplexeren Sachen. Das ist noch so eine Sache. Aber ansonsten, die Unsicherheit ist da. Aber wenn du relativ safe sein willst, dann haben wir doch gerade gesagt, wo du relativ sicher gehen kannst.
Ja. So, also das finde ich interessant, weil jetzt, was ist denn jetzt passiert? Also als ich 2022 in die Branche gekommen bin und da teilweise mit den Leuten gesprochen habe, dann niemand wusste, was eine Wärmepumpe war. Also auch draußen, Freunde von mir, die ich gefragt habe, Wärmepumpe noch nicht gehört.
Ja.
Wir sind ja mittlerweile an einem ganz anderen Punkt angekommen. Mittlerweile ist es klar, wenn ich jetzt ein Haus saniere oder wenn ich irgendwie eine alte Heizung rausholen will, dann setze ich auf die Wärmepumpe. Aber jetzt möchte ich mal noch weiter über die Kunden sprechen.
Mhm.
Da hört das ja mittlerweile nicht mehr auf, sondern die Kunden lesen ja in der Zeitung irgendwas von Energiemanagementsystem oder sie lesen was von, oh, wir müssen elektrifizieren, PV-Anlage. Irgendwie will man jetzt auch auf den auf das Elektroauto setzen. Das heißt, da kommen ja ganz, ganz viele unterschiedliche Ansprüche jetzt auch von den Kunden, die dann sagen, ich will nicht nur eine neue Heizung, sondern ich will eigentlich das Komplettpaket. Und sind eigentlich die 48.000 Installationsbetriebe bereit dafür, diesen Kundenwunsch sozusagen zu bedienen?
Klares Nein. Klares Nein. Also nehmen wir nur wieder die Zahlen. Die Wärmepumpe läuft seit 2019. Mhm. Die Fallzahl im Handwerk ist noch im einstelligen Bereich. Also der hat noch keine Lerneffekte, der ist noch nicht sicher in dem. Und jetzt kommen dann so Leute wie ihr und sagen, und außerdem will dein Kunde noch Hems.
Ja? Home Energy Management.
Genau, System. Da kriegt der Handwerker Ekelpickel so groß wie Tennisbälle, wenn er hört, dass er sich damit auch noch befassen soll. Ja? So, und wir haben jetzt eine Situation, die Hems-Systeme werden durch euch in den Markt getragen, also auch kommunikativ. Der Endkunde erfährt jetzt stetig, da gibt es Qualitäten rund um die Wärmepumpe, die sind für mich noch nützlicher als das, was ich früher bei der Wärmepumpe hatte. Das heißt, meine These ist, in 2 bis 3 Jahren kann man Wärmepumpe ohne Hems nicht mehr verkaufen. So, und jetzt erzählst du einem Ackergaul, der gerade umgehäkelt wird, auf ein Rennpferd, du musst auch noch gewinnen. Ja? Also das heißt, ich glaube, dass die Ansprüche, die im Moment an normalen Handwerksbetrieb gestellt werden, die Wärmepumpenwende mitzugehen, also Wärmepumpe und Hems, so hoch sind, dass die Industrie wahrscheinlich panisch reagiert oder auch der Handel, einige große Händler, schon panisch reagieren und versuchen, am Tau zu schieben. Also ich glaube, das wird für euch ein Vorteilsjahre.
Was sagst du?
Leider. Nein, jetzt sehen wir mal wieder das klassische Handwerk. Wir reden jetzt hier gerade über die Wärmewende. Ja. Ich sag mal, die nächste große Krise steht schon vor der Tür, Wasser. Ja, Wasserknappheit, Wassersparen sind zum Glück auch unsere. Jetzt sehen wir mal von dem ganzen, oder barrierefreie Bäder war auch schon gesagt, wir mal von den ganzen Feldern, wo wir eigentlich super Geschäftsmodelle draus machen können für die Handwerksbetriebe, nehmen wir mal die Wärmewende raus. In der Wärmewende ist es tatsächlich so, da seid ihr ja disruptiv und da passiert was. Wir machen auch mittlerweile Kurse Elektro für SAK. Weil wir sagen, wir werden ja angegriffen.
Zebrabetrieb.
Wir werden ja angegriffen im Prinzip tatsächlich auch durch die Versorger, durch euch im Prinzip oder ich sag jetzt mal Marktmitgestalter, wie auch immer. tatsächlich, wir verkauft das System letztlich.
Ja.
So, und bei uns war es klassisch, wie Arno sagte, Öl, Brennwertgerät rein, alte Heizung.
Kick and Rush.
Genau so ist es. Schnell. So, und jetzt passiert was. So, jetzt müssen Sie im System denken, jetzt müssen sich die Geschäftsmodelle verändern und so weiter. Wenn ich nicht vielleicht klassisch der Bäderbauer bin. Ja, und das heißt, wir werden da logischerweise angegriffen, die Betriebe. Ja, und das ist ganz klar.
Und wie viele von den 48.000 sind in der Lage, diese Herausforderung zu stemmen?
Also nach unseren Zahlen sind wir ungefähr bei 16-17% dieser 50.000 Betriebe, die eine Standalone-Qualität haben, die also so fit sind in der Wärmepumpe, die aufgrund der internen, ich sag mal, Kompetenzen, sprich Elektro etc., in der Lage wären, ohne Industriehilfe, ohne Stützräder, tatsächlich Wärmepumpeninstallationen und Auslegungen zu machen. Also 17-18% mehr sind es im Moment.
Ja, ich würde sagen, es könnte viel mehr sein, sie müssten aber was tun.
Genau.
Ja? Und wir sagen, das ist ja mein Dilemma, ich sehe im Prinzip, wie viele in die Kurse kommen. Ja. Also es ist ja jetzt noch der Zeitraum da oder der Zeitpunkt da, wo ich meine Leute schulen kann.
Ja.
Weil vielleicht, wenn der Hochlauf dann kommt, so in dem Motto, oder noch die anderen Herausforderungen dann auch noch auf sich noch mehr manifestieren. Jetzt habe ich doch im Prinzip die Möglichkeit, meine Leute zu schulen. Ja, machen es aber nicht. Und ich weiß, wie das Gemecker dann ist, so in dem Motto, in 3-4 Jahren, wenn dann das ganze Ding mal läuft, wird das Gemecker groß sein, dass die Organisation dann was machen soll, was aber eigentlich gar nicht notwendig wäre, wenn die Betriebe selber das erkennen und sich schulen oder diese Herausforderung annehmen. Denn ich sage mal, Arno, es könnten mehr auf dem Niveau sein.
Aber die Frage wäre für mich, was ist denn die Bedingung dafür, da hinzukommen? Also ist es Größe? Ist es jemand als Geschäftsführer, der versteht, wo die Reise hingeht?
Oder? Es fängt schon in der Psychologie an. Also wenn wir, nimm mal die alte Zeit, in der wir nur Gasgeräte montiert haben. Ja? Das haben die mit einer Hand in der Hosentasche gemacht, ja, und mit dem Taschenmesser. Ja, dann die Größenauslegung, ja, also Wärmebedarfsberechnung, also so nach dem Motto, ich nehme mal eine Nummer größer, dann passt es auf jeden Fall. Ja? Bei der Pumpenauslegung, ich nehme mal eine Nummer größer, damit der letzte Heizkörper hinten noch dicke Backen kriegt. Salat, ja. So, das heißt, wir kommen aus dem Habitat, wo mit dem großen Daumen gerechnet wurde. Ja. Und die Wärmepumpe ist technisch anspruchsvoll. Das ist eine Diva. Ja? So, und die Handwerker, wenn du jetzt 35 Jahre lang SAK-Handwerker warst und du hast die Heizungsanlagen reingeknallt, wie der Trockenbauer den Gips, ja, und jetzt auf einmal musst du akkurat arbeiten, dann kommst du in Schwierigkeiten. Und der Witz ist, und das ist eine Erklärung, wo dann alle sauer auf mich sind, Die Wärmepumpenindustrie kann damit leben, dass der Hochlauf so langsam läuft. Denn in der Phase, in der der Handwerker bei der Montage, beim Auslegen und so weiter Industrieservice benötigt, können die Kundenbindungen etablieren, die dann später zu Beziehungsaustrittsbarrieren werden. Ja. Deswegen, sage ich mal, kämpfen da alle so mit einer Hand auf dem Rücken und nach dem Motto, wenn du mich nicht schubst, schubst dich ich auch nicht.
Also das, aber das ist ja interessant. Also ihr sagt, also von den 50.000, sagen wir mal, hochgerifft sind es vielleicht 20%. Ja,
genau.
Die das
Moment,
schaffen können,
die werden
sozusagen.
Im Moment, genau.
Man muss auch gucken, woran das dann liegt. Es sind sicherlich verschiedene Faktoren, ob sie es schaffen oder nicht. Das muss ja für die Hersteller eine absolute Katastrophe sein.
Und für die Händler.
Und für die Händler. Genau, dann lass uns mal darüber sprechen. Also, welche Rolle spielen dabei jetzt die Hersteller und die Händler?
Ja, fangen wir mal an mit dem Großhandel. Ich glaube, der Großhandel schiebt enorm Panik. Und zwar, die Strukturen, die wir beschrieben haben, zeigen deutlich, dass wir in der Heizung in den nächsten Jahren ein höheres Maß an Bilateralität zwischen dem Hersteller und dem Handwerker brauchen. Die Wege müssen verkürzt werden, die Zusammenarbeitsformen etc. Das heißt, tendenziell geht für den Großhandel im Verkauf von Heizungsanlagen die Mehrwertpositionen gehen flöten. Ja, so, und wenn du jetzt, ich sag mal, du bist jetzt einer der größten Händler in Deutschland, du hast dann 3-4 Wärmepumpen im Sortiment, davon sind 2 vielleicht aus Asien mit schlechter Serviceinfrastruktur und der Handwerker kriegt draußen gesagt, du musst demnächst Wärmepumpen mit Hems montieren. Dann weißt du ganz genau, dein Geschäftsmodell geht nicht auf, weil die Kollegen das in der Form nicht können und wenn sie es dann doch machen, dann wahrscheinlich in einer sehr engen bilateralen Beziehung zum Hersteller. Also der Handel hat echt ein Problem, im Spiel zu bleiben, wenn das Handwerk nicht strukturiert, sag mal, aufs Pferd geholfen wird. Ja? So, und bei der Industrie ist doch das Gleiche. Wenn ich sag mal, wie viel Greentechs, Cleantechs haben wir? Eine Handvoll, ja? Es gibt deutlich mehr Hersteller. Das heißt, wenn du so eine Firma wie euch als Kunden hast, dann bist du relativ auf der guten Seite. Hat man euch nicht, siehst du, wie 5-stellig Wärmepumpen die nächsten Jahre weggehen.
Kurzer Punkt dazu, wir haben vor einiger Zeit unseren Handwerkern, den fast allen, die Karten für die Großhändler entzogen, damit sie nicht mehr auf dem Parkplatz dann herumstehen. Und wir versuchen natürlich dann gleichzeitig die Logistik so zu gestalten, dass halt alles direkt vor die Baustelle geliefert wird. Also Handel wird umgangen.
Ich habe am Trendkongress, habe ich mal gesagt, da sind sie auch alle an die Decke gesprungen. Wir haben mal hochgerechnet, wie viele Millionen Stunden im SHK-Handwerk jährlich im Apo-Lager vernichtet werden. 5 Millionen Stunden. Wir könnten alles an die Wand klatschen, was die Endkunden brauchen, wenn wir nicht in der Apo-Lager schlappen würden.
Wie siehst du den Großhandel, Ralf?
Vor allem als Jobbörse. Wenn du jetzt mit,
dann kannst du Leute abwerben.
Aber das fällt jetzt weg. Also ist Anu hat alles gesagt. Ja. Die Frage, warum das noch so eine Herausforderung ist, gerade für die SAK-Betriebe, hat was mit Veränderung zu tun.
Klar,
das ist auch das Problem. Wir verändern auch gerade jetzt das Geschäftsmodell der Innung tatsächlich. Mhm. Wir merken auch, das ist eine Herausforderung. Ja, ja, zeitlich und so weiter, finanziell, da werden ja Ressourcen auch logischerweise gezogen. Ne? Und von daher, jedwede Art von Veränderung hat natürlich irgendwo einen Schmerz. Ja? Und da kann ich mir vorstellen, dass die, wie du es gesagt hast, die Handwerksbetriebe haben doch über die letzten 20, 30, 40 Jahren mit Fossilem gut Geld verdient.
Lass mal ganz kurz darauf einsteigen. Also, das ist ja eine wahnsinnige, also kommt ja alles zusammen. Das ist ja gerade absoluter, wir sind im Auge des Sturms im Grunde genommen. Genau. Also wir haben die ganzen Herausforderungen, von denen ich gesprochen habe. Und jetzt mal ganz kurz auf die Hersteller in Deutschland draufgeblickt. Die hören, wir müssen eigentlich den Wärmepumpenabsatz nach oben bringen. Die wissen, dass die Asiaten vor der Tür stehen und die ganze Zeit nur darauf warten, dass sie hier ihre Wärmepumpen verkaufen können. Gleichzeitig ist der einzige Fuß in der Türe bei den Kunden, den sie haben, sind die Installateure, die aber gleichzeitig noch gar nicht die Erfahrung haben, die Wärmepumpe wirklich zu installieren in großen Teilen oder gar nicht gewillens sind, weil sie sagen, in 5 Jahren mache ich hier Schicht im Schacht. Was machen denn dann jetzt die Hersteller, damit sie aus dieser Bredouille rauskommen?
Naja, also für die Hersteller ist die Situation so am Tau schieben. Ja, also
was meinst du damit?
Am Tau schieben, ja. Im Niederrhein sagt man, du musst am Tau schieben. Das heißt, es ist einfach unmöglich, eine Bewegung reinzukriegen.
Ja.
Weil, wie du schon sagst, entweder hat der Handwerker technisch keine Lust, sich damit zu befassen, er hat kaufmännisch keinen Druck, sich damit zu befassen, oder er ist im Marketing so schlecht aufgestellt, dass er nicht wirklich ein Markenbotschafter für eine Marke ist und von dir abgelehnt wird, also von der Marke. Nein, also ich persönlich glaube, dass in solchen Fällen die Industrie gezwungen ist, nach vorne zu integrieren. Das heißt, ich vertrete seit ein paar Jahren die These, dass die Hersteller, die wirklich, wenn der Wärmepumpenmarkt richtig abgeht, gezwungen sein werden, die kleineren Handwerker in Franchise-ähnliche Strukturen zu überführen. Mhm. Das heißt, die werden denen die Prozesskette vorgeben, die werden denen die Software vorgeben, die kriegt der Handwerker ein Handbuch, da steht drin, wann er lachen muss und freundlich sein. Also die werden die sehr, sehr eng führen und werden über die Kondition dafür sorgen, dass die Handwerker mitmachen. Also trittst du mit in die Pedale, kriegst du richtig Geld als Handwerker. Wenn du meinst, du müsstest dein eigenes Ding braten, schmeißt du sich von Bord.
Ja, das ist ja genau das Problem. Ich möchte ja nicht, dass wir nur reagieren, weil logischerweise ein Hersteller oder ein Großhandel dann agiert, weil sie merken so in dem Motto, ihre eigenen Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Ja. Das ist ja genau das, wo ich dann sage, liebe Handwerksbetriebe, wir müssen schauen. Ja, ja. Wir wollen nicht nur reagieren, wir wollen agieren. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Chancen und so weiter. Mhm. Wir, ich sage immer, wir sind der letzte Meter. Zum Endkunden. Ja, ja, ja. Das ist eine riesengroße Chance.
Ja.
Ja, aber wir müssen schneller sein und wir müssen es erstmal begreifen, über das, was wir hier reden. Mhm. Das haben viele noch gar nicht auf dem Schirm, sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt mal, die in 2-3 Jahren hier Tür abschließen, so dem Motto, ist egal. Mhm. Aber mir wäre erstmal wichtig, dass überhaupt die SRK-Betriebe merken, was da draußen los ist. Diese ganze Komplexität, diese ganzen Herausforderungen,
ja,
das muss man auf dem Schirm haben. Ja. Und ganz ehrlich, ihr wart in München, es waren einige oder es waren viele da, aber es hätten auch mehr sein können.
Genau. Ja. Ich glaube, das, was wir gerade beschrieben haben, ist eigentlich auch der Kern für eure disruptive Chance. Mhm. Wir kommen aus einer Tradition, bei dem war der Handwerk die Krone der Schöpfung. Hm. Alle in der Branche, Hersteller, Händler, haben sich so definiert, wir arbeiten dem Handwerker zu und der macht das Geschäft. Mhm. Und jetzt auf einmal stellen wir fest, dass der Handwerker ein leidlich guter Schrauber ist, ein eher nicht so guter Verkäufer, keine Ahnung hat von Prozesskette. Und jetzt merkst du auf einmal, du hast, wie soll ich das sagen, das schwächste Pferd steht vorne. Und dann kann die Kutsche nicht laufen. Und jetzt auf einmal entsteht Raum für Disruption. Jetzt müssen alle Leute sich bewegen und sagen, ich muss meine Zusammenarbeit mit dem Handwerker auf eine neue Struktur stellen. Oder anders ausgedrückt, wir nehmen den Handwerker gerade vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz und suchen noch Lösungen, wie wir selber das Ding dann auf Geschwindigkeit kriegen.
Ich würde ganz gern mal über das Thema Qualität sprechen, weil das hat ja unterschiedliche Komponenten. Und anfangen will ich tatsächlich mit der Installationsqualität. Mhm. Du hast vorhin gesagt, ich glaube, es ist so diese 18er-Schwelle, sagtest du.
Ja,
man muss 18 Wärmepumpen verbaut haben, damit du es verstanden hast.
Genau, so ungefähr. Ja,
so ungefähr.
Genau,
ja. So, ja, das ist bei uns so, unsere guten Teams, unsere guten Zweierteams verbauen so 2 Wärmepumpen die Woche und unsere besten Teams sogar 3 Wärmepumpen die Woche.
Das sind wahrscheinlich 8-armige Aliens, oder?
Das sind die ganz vernünftige, diese Wärmepumpe des Monats, was jeden Monat. Wir sind ein ganz fantastisches Team, aber wir haben mehrere von denen, die das eben hinbekommen.
Ja.
Und das liegt natürlich einmal daran, dass die einfach gut und sauber arbeiten und fleißig sind. Und zum anderen, dass sie aber auch ganz genau wissen, wie die Prozesse da auszusehen haben. Und dass sie natürlich auch vom Office in Berlin entsprechende Unterstützung bekommen, dass die ganze Logistik klar ist, dass die ganze Prozesskette von vorne bis hinten stimmt.
Yes.
Wie kann der normale Installateur, wie kann der auch da hinkommen?
Die Frage ist erstmal, muss der da hinkommen?
Ja.
Das ist nämlich der erste Punkt. Die Handwerker sind es gewohnt und die Endkunden haben es wahrscheinlich toleriert seit den 70ern, dass die mit einer sehr fragilen und sehr holprigen Prozesskette ans Ziel kommen. Und wenn dann halt Dummheiten passierten, die Geldverschwendung waren, waren die in der Lage, da trotzdem Endkunden in die Rechnung zu schreiben. Ne? Also zum Beispiel, wir hatten ja über die Abholager gesprochen, 60% der Zeit, die Kunden, die Handwerker dort verdödeln, schreiben sie den Endkunden in die Rechnung, also bezahltes Kaffee trinken. So, das heißt, da ist erstmal kein Druck. Da ist erstmal kein Druck. Mhm. Und das Zweite ist, die Erkenntnis, dass Prozessketten-Exzellenz die nächste Wettbewerbsstufe im Handwerk ist, die hat sich noch nicht verbreitet. Da können Ralf und ich uns darüber unterhalten, weil wir einen Blick auf die Zukunft haben. Aber ich glaube, dass viele analoge kleine Kollegen im Moment eher denken, die Wettbewerbsebene wäre Stammkundenbindung. Mhm. Prozesskettenexzellenz als Wettbewerbsfeld ist noch gar nicht entdeckt worden. Mhm.
Ralf. Aber ein erstes Ding wäre erstmal, Arno und mir, euer Prozesshandbuch zu geben.
Ja, nee. Wir haben ja schon gesagt, wir kopieren das nicht so oft.
Bleibt auch unter uns. Nein, aber Arno hat es schon angedeutet. Das Problem ist ja, ihr habt natürlich eure Prozesse. Ihr optimiert ja weiter. Und man muss immer schauen, jede Organisation ist anders. Das, was bei euch funktioniert, muss logischerweise oder wahrscheinlich ist es so, funktioniert woanders nicht.
Ja.
Also die Skalierbarkeit, da bin ich immer vorsichtig, die Best Practice. Ich bin immer von der Organisationstheorie tatsächlich so, Das, was bei euch gut ist, muss logischerweise im klassischen Handwerk, ja. Muss nicht funktionieren.
Ja, genau.
Im Gegenteil, das sind 5 Leute, das sind 10 Leute. Wir, haben gesagt, wir reden bei den Großen von über 20 und so weiter.
Ja, ja, genau.
Das heißt, da muss man aufpassen. Aber völlig klar ist, es geht heutzutage eher über Prozesse. Das ist klar. Prozesse haben die ja.
Du hattest gerade mit einem halben Wort erwähnt. Ich glaube, man muss auch schauen, ob man auf dem Pfad ist Best Praxis oder ob man auf dem Pfad ist Next Praxis. Also wenn du heute mit den Leuten aus der Branche sprichst, zum Beispiel Wespe. Mhm. Wespe ist ein eindeutiges Best Practice Projekt.
Muss da mal erklären, was das ist.
Also Best Practice heißt, Wespe ist ja der Versuch, die Prozesskette der Wärmepumpeninstallation zu strukturieren und dann zu optimieren.
Ja.
Aber das ist Best Practice, das heißt, da ist kein disruptiver Gedankengang drin, sondern man versucht nur bestehende Prozessketten zu optimieren, aber im Kern bleibt es gleich.
Hm.
Du bist heute aber wahrscheinlich haushoch deinen Wettbewerbern überlegen, wenn du dich auf einen Next Practice committest, wenn du sagst, ich drehe was um.
Hm.
Also mal ein Beispiel, früher gab es den Bonovo, diesen Bäderbauer da in München.
Waren wir beide da?
Der hatte nur eine einzige Idee. Der hatte gesehen, dass bei der Angebotsschreibung bei Bädern der Handwerker rausfuhr, eine Bestandsaufnahme machte, die kostete richtig Geld und dann anschließend hat er ein Angebot geschrieben.
Mhm.
Und die Bonovo-Leute haben gesagt, wir drehen es um. Wir machen erstmal ein paar digitale Vorschläge und wenn der Kunde sagt, ich möchte eine Variante haben, fuhr der Kolonnenschieber raus und guckte, ob es geht. Dadurch hatten die 500-600 Euro physische Termine eingespart, einfach nur durch die zwei Prozessschritte gedreht haben.
Mhm.
Und ich glaube, da ist eher noch was zu holen für die Branche, dass wir uns lösen davon, alte analoge Prozesse, die wir haben, versuchen digital zu unterlegen.
Also das ist interessant. Also 2013 wurde Termono gelauncht von Philipp Hauster. Als Philipp Hauster dann ein paar Jahre später auf der Bühne war mit jemandem vom Verband, wollte der Verbandsvertreter ihm nicht die Hand geben, weil Philipp Hauster ja damals eben schon angefangen hat, alles zu digitalisieren. Und Termono war mal nicht gut zu sprechen. Das hat sich in Teilen ja bis heute nicht so ganz geändert im Handwerk. Und der Vorwurf häufig war auch, na, die können halt Leads generieren, aber am Ende des Tages sind es halt auch so die Billigheimer. So. Und dann haben wir 2022 mit der LG-Wärmepumpe damals gelauncht und dann hieß es, naja, das sind ja jetzt die Asiaten, die sie da drin haben. Wir haben ja noch die guten deutschen Marken. Dann haben wir irgendwann mal mit Buderus dann eben gelauncht und plötzlich hat man dann auch die Preisunterschiede gesehen, beziehungsweise hat gemerkt, Termondo kann natürlich auch günstiger anbieten. Wir sprechen ja nicht über Preise, aber wir können günstiger anbieten. Sind wir aber dann die Billigheimer? Das wäre jetzt mal eine Frage. Wenn wir die Prozesse so weit optimieren, dass wir die Preise sozusagen, die Preisreduktion an die Kunden weitergeben und gleichzeitig unsere Teams, sagen wir mal, 80 Wärmepumpen im Jahr verbauen, dann wissen die ja ganz genau, was sie tun.
Ja.
Das heißt, man kann eigentlich dann diesen Vorwurf nicht stehen lassen von wegen Billigheimer.
Nein, also ich sag mal, ich war sicherlich zu Pauster-Zeiten war ich auch einer, der euch gegenüber sehr kritisch war, wobei ich mehr über euch gelacht habe, als dass ich mich aufregte. Nee, ich glaube, es gibt da aus den 80ern, aus der Marketingtheorie doch ein einfaches Modell, Marktspiel. Du kannst dem Kunden versprechen, du hast das beste Produkt. Du kannst dem Kunden versprechen, du hast den besten Preis. Oder du kannst dem Kunden versprechen, du hast die beste Beziehung. So, und wenn du dir mal anguckst, dann hat Termondo das durchlebt. Ihr habt angefangen mit, wir haben den besten Prozess oder sprich den besten, Preis. So, dann hast du ja Buderus erwähnt, dann wart auf einmal, wir haben auch gute Produkte. So, und jetzt seid ihr wahrscheinlich dran mit den Kunden
über die LG beste, ist auch gut.
Ja, genau. über Beziehung zu reden.
Ja.
So, und ich glaube, dass hier an der Stelle, ich würde sagen, ihr seid für mich ein bisschen, was Strategie angeht, ein bisschen vagabundiert die letzten Jahre. Aber ihr habt meiner Meinung nach heute über das Volumen, was ihr wuppt und über die Prozesskettenorientierung, habt ihr eine Möglichkeit, euch durchzusetzen.
Also
Prozesskette wird ja jetzt erst als Wettbewerbsfaktor entdeckt.
Also ganz kurz, ich hatte vor ein paar Monaten ein interessantes Gespräch mit einem Top-Geschäftsführer von einem Top-Unternehmen, SHK-Unternehmen. Und er meinte, mehr Hennen einfach Champions League, mehr mehr Spiele einfach Champions League mit unseren Installateure. Die sind einfach super und deswegen können wir auch andere Preise verlangen. Und dann sind das auch andere Preise als bei uns. Na, ich frag dich, was macht ihr denn da mit den Dingern? Also wie kommt es, dass die so teuer sind? Ei, das ist auch eine andere Klientel, die wir haben. Unsere Kunden sind auch einfach bereit, das zu zahlen. Aber kann das der Weisheit letzter Schluss sein?
Naja, also, das glaube ich nicht.
Das ist Nische. Aber vom Prinzip spielt er Beziehung.
Ja.
Ne? Also wenn er High-End-Preise nehmen kann und sagt, wir haben eine andere Kunde, dann spielt er Beziehung. Also, aber ist meiner Meinung nach Nische. Also bei dem, was wir gesellschaftlich erwarten können, glaube ich, ist
auch das ist alles in einer Veränderungsphase.
Ja,
also völlig richtig. Also gerade wenn wir über Prozesse reden, das ist ja das, was dem Handwerk vielleicht wehtut, dass ihr in der Akquise seid ihr ja einfach viel schneller und ihr seid günstiger. Das ist ja euer riesen Wettbewerbsvorteil. So, das heißt, das Handwerk wird diese Prozesse nicht kopieren können, seitdem ihr gibt uns das
Buch. Genau.
Ja. Nein, aber
gibt's nicht als Buch, nur digital.
Das war schon zynisch gemeint. Ja. Nein, und das Handwerk oder der Handwerksbetrieb muss eine eigene Antwort finden.
Genau.
Wenn die Antwort ist im Prinzip, er kriegt die Filetstücke ab, wie der Kollege da scheinbar aus Baden-Württemberg, dann okay, ich wie soll ich sagen, ich werde als Innung zum Beispiel oder als Innungsvertreter niemandem ein Geschäftsmodell vorschreiben.
Ja.
Ich werde nur darauf hinweisen, was da draußen passiert und muss Möglichkeiten, Angebote machen, darauf zu reagieren.
Ja.
Ja, und zum Beispiel, das ist ja das Coole von dir gewesen, du bist nach München gekommen, hast offen drüber gesprochen, wachrütteln und dann Angebote machen. Angebote dann natürlich auch in der Fort- und Weiterbildung oder auch mal so einen Verrückten hier wie im positiven Sinne wie Arno einladen. Ne, das ist doch das, was ich als Innung machen kann. Aber letztlich ist es der Unternehmer selber. Jeder Unternehmer entscheidet über seine eigene Zukunft und über die eigene Überlebensstrategie seines Unternehmens.
Mhm.
Ja, und da muss ich sagen, wir zeigen auf, wo die Herausforderungen sind, wir zeigen auf, was Lösungen sein können, aber die Entscheidung trifft er.
Mhm. Ja, hinzu kommt ja, ich sag mal vom Marketing her, du musst ja, wenn du erfolgreich sein willst, für irgendwas die Nummer eins im Kopf der Leute sein. So, und ich sag mal, bei den kleinen KMUs, also kleinen Mittelbetriebe, da schwitzt der Unternehmer ja seinen Charakter durch die Bude. So, das heißt, die Positionierung, die so ein SAK-Handwerksbetrieb einnehmen kann, hängt sehr, sehr eng an der Person des Unternehmers zusammen. So, damit sind die schon mal ganz anders mit den Chancen ausgestattet als in Thermondo, wo man sagen kann, wir haben hier ein Corporate Design, Corporate Identity Konzept bis hin zum Markenkern.
Ja.
So, und ich glaube, das ist das, was dann solche Ausnahmen, wie du die erlebst, da draußen dann auch erklärt. Da ist ein Typ, der ist wahrscheinlich Herz, der mit jedem, der sorgt an jedem Schützenfest seine Stammtisch, Kunden nieder. Ja, also der hat dann und dann kann der so Sprüche rauskloppen wie wir haben Spitzenqualität bei den Leuten.
Ich bin auch der festen Überzeugung, dass der das eine fantastische Qualität abliefert. Das will ich noch.
Glaube ich auch.
Aber ich würde ganz gerne diesen Begriff der Qualität mal ein bisschen weiter fassen.
Ja.
Was wollen denn eigentlich Kunden? Also lass uns mal kurz reinversetzen in die Kundensituation.
Ja.
Wir wissen ungefähr, eine vierköpfige Familie im Einfamilienhaus hat so Energiekosten von 5.000 bis 6.000 Euro.
Mhm.
Das ist ein Wahnsinn.
Mhm.
So, die sind natürlich nicht weniger geworden in den letzten Jahren, sondern die steigen.
Ja.
Da sind dann die Kosten für den Diesel sozusagen drin, da sind die Kosten für die Gasheizung drin, da sind die Kosten für den Strom drin. Ne? Und das Versprechen, was jetzt diese ganzen Cleantechs ja abgeben, ist ja nicht, wir bauen euch eine PV-Anlage aufs Dach oder eine Wärmepumpe ins Haus, sondern das Versprechen ist ja, wir senken euch die Energiekosten.
Genau.
So. Und als Kunde weißt du dann erstmal nicht, was heißt denn das jetzt? Und dann verstehst du, okay, Wärmepumpe, okay, PV-Anlage, Wallbox etc. Und dann musst du dich ja fragen, okay, was will ich denn? Ich will erstens natürlich möglichst geringen Preis zahlen dafür.
Mhm.
Ich will möglichst wenig Zeit mit diesem ganzen Battle irgendwie verbringen.
Genau.
Also ich will eigentlich, dass das relativ sorgenfrei passiert.
Ja.
Ich möchte, dass das vernünftig installiert wird. Und vor allem will ich natürlich am Ende des Tages, dass auch wenn mal was schief geht, dass jemand da ist.
Genau.
So, diese vier, fünf Punkte plus die Kommunikation drumherum, das sind eigentlich so die Themen, die mich als Kunde interessieren. Das ist ja ein wahnsinniger Anspruch. Wie weit würdet ihr sagen, sind da jetzt eben die Installationsbetriebe von entfernt worden, von dem Anspruch?
Ich glaube, verstanden haben die das alle.
Mhm.
Verstanden haben die das alle. Also wir nennen das, oder ich nenne das auf meinen Vorträgen, der Endkunde erwartet vom Handwerker Service im Quadrat.
Mhm.
Also Service hoch 1 wäre, der Kunde sagt, ich hätte gerne eine neue Heizungsanlage und du haust ihm eine in den Keller. Hm. Service hoch 2 heißt, du sicherst ihm auch zu, dass alle möglichen Störungen, die während der Montage auftreten können, von denen der Endkunde noch gar keine Ahnung hat, durch dich abgeräumt werden, sodass er keine Probleme damit hat. Und ich glaube, dass alle Handwerker intuitiv spüren, dass sie für Service hoch 2 angerufen werden, nicht für Service hoch 1. Mhm. Aber die Neigung, den dann auch auf die Beine zu stellen, da fehlt's.
Mhm. Also die, da fehlt's. Die 4, 5 Punkte, die du genannt hast, völlig d'accord.
Ja, ja, genau.
Aber jetzt seid ihr ja in einer komfortablen Situation. Ich weiß nicht, wie viele Programmierer ihr habt, aber
wir haben so ein Tech-Team von ein paar Dutzend.
Ja, ja, genau. So, ja. Der Handwerksbetrieb muss sich, ich sag jetzt mal, das Geschiss mit dem Azubi.
Genau. Mhm.
Dann hast du diese ganze Bürokratie oder den ganzen bürokratischen Wahnsinn.
Belegekram, genau.
Ja, genau. Mhm. Hast du Statistiken ohne Ende und so weiter. Mhm. Du sollst natürlich auch ein bisschen datenschutzsicher sein. Du sollst ein bisschen Marketing machen. Also ich übertreibe jetzt, ich sag das jetzt mal flapsig. Ja. So, und da habt ihr natürlich einen riesen Vorteil. Der Handwerksbetrieb mit 5, 6 Personen. Ja, das kumuliert. Am liebsten ist er Techniker, unser Handwerker.
Genau. Ja,
ist da ganz klar. Er ist ein Meister, ist technikaffin und so weiter. Ein paar sind auch noch Unternehmer. Und das ist genau das Problem, was sie haben. Im Prinzip, sie haben so viele kleine Dinge und haben gar nicht die Möglichkeiten, im Prinzip diesen großen Schritt zu machen.
Jetzt kommen wir aber genau ganz kurz rein.
Das ist genau der Grund, warum zum Beispiel einige Konzepte hier im deutschen Markt funktionieren und in Österreich nicht.
Ja.
Der deutsche Handwerker hat irgendwann zwischen 5,5 und 6 Monteure. Hatte ich ja gesagt, schockinduzierter Tagesablauf. Ja. Oder wie Reifert beschrieben hat, 1000 kleine Zettel jeden Tag, die der abarbeiten muss. Ja. Und in Österreich ist die mittlere Betriebsgröße 13 Leute. Mhm. So, wenn du 13 Leute hast, dann bist du Manager. Dann kannst du nicht mehr mit auf die Baustelle gehen und schrauben, sondern du musst am Tisch bleiben, die Kolonnen koordinieren und du musst aufpassen, dass die nicht im Abholager hängen.
Aber jetzt wird es halt interessant, weil jetzt sprechen wir plötzlich über Qualität und Quantität gleichzeitig.
Ja, genau.
So, weil jetzt reden wir über das neue Geschäftsmodell. Ne? Und jetzt reden wir nicht über 13 Leute, sondern wir sind über 1000 Leute bei Thermondo, 600 festangestellte Handwerker und dann haben wir aber natürlich noch eine Vertriebsmannschaft und so weiter und dann aber eben auch zum Beispiel Programmierer, Marketing, HR, also der ganze Wasserkopf, den man so, wenn man das so schimpfen würde, die wir dann halt hier im Office haben. Die sind aber kein Wasserkopf, sondern die sind natürlich essentiell. Mhm. So, die sind essentiell dafür, dass eben unsere Teams dann 3 Wärmepumpen die Woche halt verbauen können.
Genau. Genau.
Aber du hast natürlich Fixkosten. So, die musst du dann erstmal reinholen. So.
Genau.
Und diese Fixkosten, die kannst du nur über Quantität reinholen.
Ja.
Du kannst aber nicht einfach nur Quantität machen, weil du dir sonst natürlich deine Reputation versaust. Du musst gleichzeitig hohe Qualität liefern.
Genau.
So, und das ist, glaube ich, so die Masterclass. Das ist die höchste Klasse, die du eigentlich erreichen kannst momentan in der Branche, wenn du Quantität und Qualität in einem ablieferst und am besten dabei noch profitabel bist. Mhm. Und ich glaube, dass das die hohe Kunst ist, wo wir jetzt in den nächsten paar Monaten wahrscheinlich dann sehen werden, okay, wer schafft das? Wer kriegt das hin, oder?
Ja, dann bin ich ja bei dir. Das war ja, wenn man so will, der Vorbehalt der Branche gegenüber Thermondo in euren Startjahren, dass sie gesagt haben, okay, die scheinen uns in der Akquise von Aufträgen überlegen zu sein. Haben wir schon Witze gemacht, ne? Angebot bei Thermondo 48 Stunden, im Handwerk 48 Tage.
Ja.
Also solche Unterschiede. Aber der Vorwurf war ja immer, bezahlen mit einer schlechteren Qualität, wenn man so will.
Ja.
So, und da ist für euch die Hürde zu nehmen, dass ihr, ich sag mal, auf der einen Seite Strukturen schafft, mit denen ihr große Räder drehen könnt, aber dann aber auch die interne Exzellenz habt, um dann eine zufriedenstellende Qualität zu liefern.
Ja, aber tu doch mal das Handwerk reinhauen.
Ja.
Vorwurf ist logischerweise, ihr kriegt ohne Ende Kohle reingeschoben und müsst es bis jetzt noch nicht liefern, sage ich jetzt mal. Das ist das. Also man guckt schon argwöhnig auf euch und sagt zu dem Motto, da kommt Kohle ohne Ende rein. Ja. Das hat das Handwerk nicht. Jetzt kann man mit Arno sagen, doch, Ralf. Du weißt, was ich meine. Aber weißt du, das ist natürlich auch noch so ein Ding. Warum wurde auf Thermondo kritisch geschaut? Weil natürlich Venture Capital ohne Ende reingeschoben wurde.
Ja.
Und sagen, das können wir alles gar nicht. Die können aufbauen und so weiter.
Da müssen wir mal unterscheiden, weil zwischen Venture Capital und Infrastrukturinvestor gibt es große Unterschiede.
Mhm. Ja.
Und Venture Capital ist, die verlangen was anderes. Und natürlich ist in den letzten Jahren, wenn man sich den Kapitalmarkt so ein bisschen anschaut, dann weiß man auch, dass Profitabilität mittlerweile extrem wichtig ist, insbesondere auch in unserer Branche. mittlerweile. Das heißt, ich glaube, es wird schon einen Run geben auf das Thema Profitabilität, auch für die Großen. Mhm. Aber du musst natürlich, du stehst ja deinen Investoren Rede und Antwort. Und zwar in regelmäßigen Abständen. Ja. Und denen musst du natürlich auch klar machen, wo die Kohle hingeht. So. Und was wir in den letzten 4 Jahren jetzt bei Termondo gesehen haben, das hatte ich auch in München erwähnt, ne? Wir sind von einem Gas- und Ölheizungswechsler im Bestand im Einfamilienhaus komplett geswitcht, sind mittlerweile ganz klar in Cleantech, was eben PV-Anlage mit Batterie, mit Wallbox, mit Wärmepumpe, mit Home Energy Management System, mit dynamischem Stromtarif anbietet und zwar im großen Stil. Da musst du natürlich erstmal deine kompletten Prozesse umändern. Also im Grunde genommen hat Termondo sich quasi nochmal neu erfunden und nochmal neu gebaut. Ne?
Gehäutet.
Genau, gehäutet. Ja. Und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, dann auch klar, warum das eine gewisse Zeit braucht.
Ja,
ne? Und,
ja, aber das Kapital, genau. Das Kapital war immerhin da.
Für mich ist ja die spannende Frage, wir sind ja eine Reparaturbranche. Also ja. Im Moment haben wir mindestens 85% Reparatur.
Ja.
Also meine Daumenformel ist immer, auf den Bau kommt nicht anders als geplant. Ja, also ja, ihr stoßt auf vorhandene Systeme, die müssen angepasst, umgebaut werden etc. Und für mich ist die spannende Frage, eure Profits kommen aus einer möglichst hohen Digitalisierungsanteil in der Prozesskette. Mhm. Und wie Ralf sagt, der letzte Meter macht der Handwerker. Ja? Also für mich ist ganz spannend, wie weit könnt ihr eure Produktivitätsvorteile über Digitalisierung ausrollen und wann stoßt ihr in der Physis der Baustelle auf die gleichen Unsäglichkeiten wie der kleine Handwerker und dann ist auf einmal nämlich Waffengleichheit und dann ist euer Fixkostenblock nämlich ziemlich unangenehm.
Also ich glaube, was man wahrscheinlich sagen kann, also wir haben bei uns intern sagen wir immer, zu Hause zählt. Ja? Jedes Haus ist anders, aber für jeden ist es ein Zuhause. So. Und das ist halt super wichtig. Das versuchen wir jedem Mitarbeiter am Anfang klar zu machen. Jedes Haus ist anders, haben wir uns nicht ausgedacht im Branding, sondern das kommt von unseren Handwerkern. Ja, weil die uns natürlich sagen, jedes Haus ist anders. Es ist nicht irgendwie 1-2-1, du hast keine Schablone.
Ja.
Aber was wir natürlich versuchen bei Termondo ist, ein Geschäftsmodell zu etablieren, bei dem du möglichst viel standardisieren kannst. So. Ja, ja. Und das dann wiederum zu digitalisieren und dadurch dann natürlich Effizienzen zu heben. Ich glaube, das ist sozusagen die Idee dahinter.
Ja, also ich habe immer, früher gab es so einen Werbespot von FedEx, wo dann so in dem hohen Schnee, man sieht nur eine Hand mit so einem Kartönchen so durch den hohen Schnee läuft. Ich glaube, die Herausforderung für euch ist die letzte Meile. Tatsächlich die Physis auf der Baustelle und da ist im Moment, ich habe ja leider dein Handbuch noch nicht, da fürchte ich, knickt eure Profitabilitätsvorteile, die knicken an der Stelle ein.
Tatsächlich nicht, also sonst hätten wir ja auch nicht Teams, die 3 Wärmepumpen die Woche installieren, bei hoher Qualität.
Ja, okay.
Also das ist tatsächlich nicht das Thema. Um da so ein bisschen Einblick zu bieten, wenn man so eine Struktur, so ein Geschäftsmodell Disruption intern auch nochmal macht, wie wir es gemacht haben, dann müssen natürlich auch die ganzen Tech-Prozesse im Hintergrund auch mitlaufen. Ne?
Ja.
Also wenn wir rund 10.000 Wärmepumpen nächstes Jahr eben installieren wollen, dann musst du natürlich im Hintergrund digitalisierte, standardisierte Prozesse haben, die optimierbar sind und die halt auf dieses Geschäftsmodell ausgerichtet sind. Das war vor ein paar Jahren noch nicht der Fall. So, und vor dem Hintergrund, im Grunde genommen machen wir Folgendes. Das Geschäftsmodell von einem Installateur, das sich auf 10 Schultern verteilt, verteilen wir auf über 2.000 Schultern.
Mhm.
Und die Köpfe, die zwischen den Schultern sitzen, die müssen miteinander sprechen. Und die müssen alle wissen, was der andere gemacht hat. Die verbindende, der Zement dahinter, alles das, was es verbindet, ist am Ende des Tages sind die Tech-Prozesse. Mhm. Und die müssen stehen.
Ja.
Und die sind komplex und man muss die Prozesse auch erstmal verstehen, die halt draußen vor Ort halt nötig sind.
Ja.
Ich glaube, da ist wahrscheinlich dann der große das entscheidende Spiel auch zwischen den großen Cleantechs am Ende des Tages.
Ja. Also ich messe euch, so wie ich euch wahrnehme, ich hänge ja nicht so tief drin, immer an der EKS-Strategie. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist ja die Schnecke über die Spezialisierung, Wiederholung und so weiter.
Mhm.
Und
erklär's nochmal.
Gerne. Ja. Also gibt seit den, ich glaube, 70ern gibt es einen Strategieansatz. EKS stand für engpasskonzentrierte Strategie, ist von einem Herrn Mewes irgendwie Mannheim oder so mal entwickelt worden, später in St. Gallen durch Professor Malik fortentwickelt worden. Den Grundkonzept bei EKIs heißt, du spezialisierst dich.
Ja.
Und aus der Spezialisierung kommen Wiederholungen, aus der Wiederholung kommen Lerneffekte, aus den Lerneffekten kommen Kosteneffekte, aus den Kosteneffekten kommen Marketingvorteile etc.
Ja.
So, und ich habe diese Schnecke auf euch angelegt.
Ja.
Also wenn ich was von euch lese, gucke ich immer, wo ist das, was da gerade kommuniziert wird, in der Schnecke zu verorten, mhm, und messe so, wenn man so will, euren Vorsprung. Und mhm, daher kam dann auch mein, ich sag mal, nee, Vorbehalt ist das falsche Wort, aber da kam dann meine Frage,
ja,
wie weit lässt sich die Digitalisierung, die ja ein Backbone ist in eurer Struktur,
ja,
wie weit lässt die sich nach vorne treiben in einem Renovierungsmarkt?
Ja. Ja,
weil ich damals, als Thermondo gegründet wurde, hatte ich mehrere Telefonate mit Herrn Pauster, so über strategische Art. Und damals war das ein Positionierungsmodell.
Mhm. Ja,
zwei Achsen ausgesucht, die dem Endkunden latent wichtig waren,
ja,
und seinen Abstand zum normalen Handwerker gewonnen und erkennbar geworden. Also das funktionierte.
Mhm.
Aber ich hatte schon meine Bedenken, als man dann technisch anfing zu spreizen. Also nicht nur Gasgeräte, sondern Ölgeräte. Mhm. Und ihr habt ja auch ein paar BHKWs montiert und solche Sachen alles. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, jetzt laufen sie auf der Schnecke rückwärts. Also nicht mehr die auf die.
Ganz kurz nur um das gerade zu rücken. Es war Philipp Hauster und das Management-Team um ihn drumherum, die 2021 gesagt haben, wir müssen auf die Wärmepumpe setzen. Das war noch vor dem Ukraine-Konflikt.
Ja.
Und es war auch seine Strategie, dann zu sagen, wir müssen auch in PV reinzugehen. Und, mhm, und er hat schon, ich glaube, es war 2016, 2017, hat er das sogenannte Thermondo-Haus entwickelt und, mhm, gesagt, okay, irgendwann will jeder Hausbesitzer eben das Komplettpaket haben. Mhm. Und darauf haben wir dann sozusagen appliziert. Ja. Also da hat er schon eine klare Strategie gehabt auch, ja.
Okay. Weil wir jetzt nochmal eine andere Note, ich hatte es aber schon mal gesagt, weil du hast auch von Spezialisierung gesprochen, ihr seid jetzt spezialisiert. Und das ist vielleicht wirklich der Unterschied zu den klassischen SHK-Betrieben. Wir reden, wenn ich schon sage SHK-Betrieb, ja,
ja,
dann steckt da Sanitär, Heizung, Klima drin.
Ja.
Ist schon mal eine andere Note. Das heißt, ihr seid spezialisiert, jeder SHK-Betrieb kann sich natürlich auch spezialisieren, kann zum Nischenanbieter werden und so weiter. Aber das ist natürlich, man kann den klassischen SHK-Betrieb gar nicht mit euch vergleichen, also wegen der Größe oder wegen Prozessketten ähnlich. Aber auch schon alleine, was er gelernt hat, wo er herkommt und
so weiter. Genau, genau.
Ja, und das, ne, um deinen LinkedIn-Beitrag da jetzt mal ein bisschen ranzuholen, du siehst, was in Österreich passiert ist, was ist selber, ne, die Förderung ist runtergegangen. Was wäre, wenn die Energie- und Wärmewende ausfällt, also in Anführungszeichen, jetzt mal einfach mal reingehauen.
Ja.
Das heißt, wenn sie die Förderung kappen und so weiter, dann hat natürlich der SHK-Betrieb immer noch die Möglichkeit zu sagen, boah, Heizung läuft gerade nicht so, wir machen Bäder. Ja, oder wir haben gesagt, Wasser wird der nächste große Scheiß. Wir haben ja jetzt schon hier die Warnung in Deutschland so unter dem Motto, dass das Wasser knapp ist. Und wer ist dann wieder dran im Haus? Macht auch wieder der typische SHK-Betrieb.
Genau.
Und das ist vielleicht wirklich dann der Unterschied
zu
euch. Ihr seid hochspezialisiert mittlerweile, habt natürlich eure Prozesse ausgerichtet, habt euch auch nochmal verändert. Und der klassische SHK-Betrieb, den wir haben, der kann natürlich, ich sage jetzt mal, Bad, Heizung, Lüftung.
Und das ist genau der Punkt. Also da, nur ganz kurz, das würde ich immer zugeben, immer sagen. Ne? Also wenn du beispielsweise jetzt ein Einfamilienhausbesitzer bist, der gerade ein Haus saniert, dann ist ja vollkommen klar, der hat unterschiedliche Gewerke miteinander zu kombinieren.
Mhm.
Wenn wir uns auf solche Kunden konzentrieren würden, dann hätten wir ein Problem, weil diese Koordination eine absolute Katastrophe schon allein ist. Das heißt, wir suchen uns natürlich die Filetstücke sozusagen raus, also die Einfamilienhäuser im Bestand, wo im Grunde genommen nur die alte Gasheizung, Ölheizung raus, neue Wärmepumpe rein. Und dann fallen andere Kunden natürlich raus. Die sind auch enttäuscht, aber denen müssen wir ganz klar sagen, das ist nicht unser Geschäftsmodell.
Ja.
Und da kann man nur froh sein, dass es eben die SHK-Betriebe gibt, die halt die komplexen Fälle machen und vielleicht da deswegen auch teilweise auch teurer sind.
Ich wollte das von Ralf nochmal vertiefen. Und zwar, wenn du auch erst seit 4 Jahren in der Branche bist, kannst du dich vielleicht erinnern an den PV-Boom, den wir mal hatten.
Solarcoaster.
Also mit hier dieses Silicon Valley da unterhalb von Erfurt etc. Das existierte nur, weil wir eine Förderinfrastruktur hatten.
Ja.
Und in dem Moment, in dem die Förderung weg war, gingen die weg wie Seifenblasen an einem Stacheldraht. Also ich bin auch beim Ralf. Also ja, die Spezialisierung ist für euch von Vorteil, aber die Spezialisierung im Geschäftsmodell, was eventuell förderabhängig ist, ist nicht ganz ohne.
Aber da müssen wir mal kurz reingehen, weil das Thema Förderung hast du auch schon ein paar Mal angesprochen. Lass uns da gerne mal drüber sprechen dann.
Ja.
Einmal nochmal zum Kontext. Österreich sieht so aus, dass die eben erst auf Ordnungsrecht gesetzt haben. Wir haben gesagt, genauso wie in Deutschland, wir wollen bis zu einem gewissen Datum wollen wir so und so viel Wärmepumpen haben. Dann haben sie gemerkt, es gab den Heizungshammer, das ist rübergeschwappt sozusagen auch nach Österreich. Dann gab es populistische Kampagnen, hat man gesagt, okay, wir setzen lieber jetzt eben auf die Förderung. Dann hat man das Ordnungsrecht rausgenommen, nur auf die Förderung gesetzt und hat man plötzlich gemerkt, huch, jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Und dann haben sie die Förderung gekürzt. Und dann ist der Wärmepumpenmarkt in Österreich eben um 30% eingebrochen, über 30%. Und die Förderung wird jetzt auch noch weiter gekürzt. Genau, das heißt, der Markt wird noch schwieriger aussehen. Absolute Katastrophe, das Gegenteil von Planungssicherheit. Mhm. Und was jeder braucht, jeder Investor, jetzt rede ich von unseren Investoren im Hintergrund, ich rede von uns als Investor, die in das Material investieren, in die Menschen und natürlich jeder Einfamilienhausbesitzer zu Hause als Investor. Mhm. Jeder Investor braucht Planungssicherheit. Mhm. Du musst wissen, wo gehen wir eigentlich hin? Mhm. Und trotz aller Unsicherheiten momentan würde ich sagen, Deutschland ist eigentlich relativ klar und Europa eigentlich auch. Wir müssen elektrifizieren. Es führt keinen Weg dran vorbei. Und wenn wir elektrifizieren wollen, dann müssen wir den Gebäudesektor elektrifizieren. Wenn wir den elektrifizieren wollen, dann führt an der Wärmepumpe keinen Weg dran vorbei. Du wirst halt irgendwelche Randbereiche haben, ja, dann wirst du dann nochmal Alternativen haben. Fernwärme ist auf jeden Fall eine Alternative auch in gewissen Gegenden. Aber im Grunde genommen ist es die Wärmepumpe. Und wenn du also willst, dass die Menschen umsteigen auf die Wärmepumpe, dann musst du dafür sorgen, dass es sich rechnet. Und ohne Förderung rechnet es sich momentan nicht. Warum? Weil die Alternative der Gasheizung ohne Förderung einfach zu attraktiv ist. Yeah. Und warum? Weil die Gasheizung natürlich einfacher eingebaut ist, weil natürlich die Leute noch eine Gasheizung da drin haben, die ganze Rohrinfrastruktur, alles ist da. Gasheizung rein, raus, Gasheizung rein ist einfach günstiger, als jetzt irgendwie nochmal auf die Wärmepumpe zu switchen. Das heißt, wir müssen, wenn wir wollen als Deutschland, wenn wir Elektrifizierung wollen, müssen wir eine Förderung haben. Es geht nicht. Es geht nicht anders.
Ein anderer Strompreis wäre auch eine Lösung.
Aber nicht alleine. Ja. Nicht da muss ich ganz klar sagen. Also kann ich nur jedem nochmal empfehlen, auf den Vergleichsrechner zu schauen. Können wir auch nochmal uns anschauen. Der Strompreis alleine wird es nicht richten. Du brauchst immer noch eine Förderung. Und bis der Strompreis tatsächlich da ist, wo er sein muss, das dauert auch nochmal.
Also ich bin da nicht ganz bei dir. Ne? Ja. Also ich persönlich glaube, dass die Förderung zu teuer ist und verpufft. Ja. Also der zentrale Engpass in der Branche sind ja die Montagekapazitäten. Mhm. So, das heißt, ein Handwerker, wenn er einigermaßen pfiffig ist und die Wärmepumpen montieren, sind pfiffig, haben verstanden, sie können ihre Montagekapazitäten versteigern. Und wenn du dir bei uns die Statistiken anguckst, wie die Stundenlöhne des Handwerks in Richtung Endkunde in den letzten Jahren angestiegen sind und die Transferpreise für Wärmepumpen, dann kann man schon sagen, dass die Handwerker, die Pfiffigen, die Förderung abschöpfen, um das mal so auszudrücken.
Also momentan, also zwei Sachen dazu. Einmal, die Förderung wurde ja umgestellt Anfang 2024. Mhm. Man hat keinen Sprung gesehen in den Preisen für die Wärmepumpe. Die sind vorher schon teurer geworden, die sind danach teurer geworden, aber es gab keinen Sprung. Mhm. Und auch andere Technologien sind auch teurer geworden. Das heißt, ne, also das belegt eigentlich, dass es da keinen großen Sprung gab.
Ich sag mal, als Handwerksvertreter würde ich auch sagen, es ist, glaube ich, viel wichtiger, gar nicht über die Höhe zu reden, sondern über die Verstetigung.
Ja,
das ist ganz wichtig. Ja. Also wir sagen auch immer, warum nicht eine Pauschale, die dann irgendwo dann alle zwei Jahre absinkt? Weil es kann auch nicht sein, dass wir im Prinzip, dass wir ein System nur aufrechterhalten oder im Prinzip eine Technologie, die dann dauerhaft gefördert wird. Das funktioniert auch nicht. Ich glaube, auch volkswirtschaftlich.
Genau, ne? Ja, genau.
Aber in der Tat, mit einer Pauschale zu arbeiten und alle zwei Jahre diese so abzusenken, das wäre eine Sache, wo wir mit leben könnten. Hauptsache, es ist eine Verstetigung da. Das Problem ist ja im Moment, dass sie die Förderung bis 2029 erstmal als solche zumindest safe dargestellt haben. Nicht die Höhe, aber sie haben gesagt, bis 2029, ein Schelm, wer Böses denkt, dann ist die nächste Wahl.
Ja.
Na gut, die wird früher sein, sage ich. Nach der Wahl von Sachsen-Anhalt sage ich, die wird früher sein, die nächste Bundestagswahl.
Ja, ja.
Aber eigentlich bis 2029, also genau.
So ist es.
Ist ein Schelm, wer Böses denkt.
Aber tatsächlich, also ist es momentan unklar. Ne? Also die Parteien suchen momentan nach Möglichkeiten an Subventionen eben zu sparen. Mhm. Das ist vollkommen klar. Mhm. Die Diskussion ist jetzt gerade losgegangen diese Woche zur Förderung. Da werden wir sehen, da können wir jetzt nicht drüber spekulieren. Ja. Aber de facto ist es so, dass auch wir fordern und auch der Bundesverband Wärmepumpe fordert, dass man im Grunde genommen die Förderung aktuell so beibehält, wie sie ist und dann aber jedes Jahr um ein paar Prozent absenkt. Was würde das bedeuten? Das hätte vier große Vorteile. Der erste Vorteil ist, wir würden die Staatskasse sukzessive entlasten. Super. Ja. Zweitens, wir würden die Nachfrage jedes Jahr hochhalten, weil dieses Jahr ist immer besser als das nächste Jahr dann. Drittens, wir hätten Planungssicherheit für alle Investoren, über die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Und viertens, wir hätten auch einen Anreiz für alle, tatsächlich die Kosten zu senken. Ja? Das heißt, es wäre auch nochmal so ein Push für die Hersteller, für die Installateure tatsächlich die Kosten
zu senken. Ich glaube, der größte Rückenwind wird kommen über die Biotreppe, wenn sie denn überhaupt kommt. Also die Bio-Alternativen zu den fossilen Dingern, die sind ja sowas von teuer. Also wir haben in dem Bereich der Energieerzeuger ein paar Beratungsmandate. Die haben sich die Schenkel blau geschlagen, als die Biotreppe kommuniziert wurde. Ja? Also ich sag mal, bei einer Beimischung bei Flüssiggas von 20% Bio-Flüssiggas ist das Ding so teuer, da kannst du jede Anlage abschalten. Ja. Das heißt, meine Vermutung wäre, dass eine Regierung, die kein Geld hat, die Biotreppe beibehält, weil dann die fossilen Systeme alle über den Jordan gehen, weil die Schweine teuer werden.
Aber wie siehst du das, Richard? Hast du, ich will nicht sagen Angst, aber seht ihr es als Gefahr für euch, dass man jetzt, Stand heute, wir wissen nicht, ne, parlamentarisches Verfahren läuft, dass man ja eine Ölheizung, eine Gasheizung, 7 Jahre alt, im Prinzip dann dauerhaft noch betreiben kann, ohne die Biotreppe, weil die Biotreppe, das wissen relativ viele, oder wissen gar nicht so viele, ja eigentlich dann erst, wenn ich neu einbaue, ab, sag ich jetzt mal, Inkrafttreten des Gebäudemodernisierungsgesetzes, im Prinzip dann die Verpflichtung habe wegen der Biotreppe.
Absolut.
Also habt ihr da irgendwie selber da euch schon Gedanken gemacht?
Absolut. Also Bundesverband Wärmepumpe hat das Thema auch schon auf dem Schirm. Und tatsächlich ist es so, dass es so einige handwerkliche Lücken gibt in diesem Gesetz, die jetzt dringend geschlossen werden müssen über den parlamentarischen Prozess, der jetzt ansteht. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema ist, dass 2045 immer noch nicht klar ist, ob dann halt weiterhin Gas und Öl erlaubt ist oder nicht. Muss ja irgendwie eigentlich...
2030 geklärt.
Ja. Genau.
Komisch, oder?
Also, genau, jetzt sind wir schon in den Untiefen drin. Also wir hoffen, dass das Lautstruktschutzgesetz tatsächlich diese Änderungen jetzt noch durchkommen und wir dann stabileres Gesetz haben tatsächlich. Ja. Aber lasst uns vielleicht mal in die Endrunde gehen. Arno, du hast vorhin ein paar Mal schon über Digitalisierung gesprochen, aber eigentlich sind wir da ja schon seit 10 Jahren durch. Ja? Also eigentlich geht es um künstliche Intelligenz.
Also eigentlich ist eine Einschränkung.
So, aber lass uns mal über, also jetzt wirklich in die Zukunft schauen, künstliche Intelligenz. Welchen ist das überhaupt relevant? Also ich fange mal folgendermaßen an. Ja. Wir haben uns gerade heute Morgen erst nochmal von Anthropic, dem großen Unternehmen hinter Claude, angeschaut, welche Branchen eigentlich disruptiert werden können durch AI.
Ja.
Und da ist so ziemlich alles dabei.
Ja.
Es gibt nur 3 Bereiche, die eigentlich nicht disruptiert werden können. Das ist einmal das Handwerk, das zweite ist die Pflege und das dritte war Service, glaube ich. Genau. Das sind so die 3 Bereiche, wo es erstmal schwierig wird. Alles andere kann massiv disruptiert werden. Mhm. Wie blickt ihr dann, wenn man das weiß, wie blickt ihr dann aufs Handwerk?
Also ich glaube, dass die KI die Macht, die das Handwerk in der Vergangenheit hatte, stark zerreißen wird. Also wir kommen ja aus einer Branche, bei der wir Fachschiene, so bezeichnen wir uns ja selber, uns mehr oder weniger geschworen haben, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und gegenseitig bevorzugen. Also Hersteller, Händler, Handwerker reden auf Augenhöhe miteinander, bevorzugen sich gegenseitig und lassen andere Vertriebskanäle mal außen vor, wie Baumärkte etc.
Ja.
Wenn ich jetzt mir anschaue, dass die Industrie gezwungen ist, KI einzusetzen, um effizienter zu produzieren oder effizienter Marketing zu treiben, dann haben wir da die ersten Ansätze, die durchleuchten ihre Kunden, versuchen Muster zu erkennen etc. Die großen Handelshäuser setzen auch mittlerweile KI ein, um die Kunden zu durchleuchten und vorherzusagen. Meine These ist, ein einzelner kleiner Handwerker hat keine Chance dagegen zu halten.
Mhm.
Du, für den Einsatz von KI brauchst du große Datenströme.
Mhm.
Ja? Also ich sag mal, ein Fissmann, ein Buderus oder auch ein Weiland hat große Datenströme. Die können über KI ihre Produktion optimieren bis hin zu Produktion on Demand. Der Großhandel hat große Datenströme, weil die Handwerker jeden Tag ihren Krempel da abrufen und bestellen etc. Aber der einzelne Handwerker, dem wird es schwerfallen, seine Prozesse mit KI zu unterstützen. Er muss also permanent von außen Daten ranziehen, um dann über eine Datenbasis, die er nicht selber erzeugt hat, überhaupt eine Idee dafür zu bekommen, was da geht. Und dann muss die KI wiederum, ähnlich haben wir ja heute schon mehrfach gesprochen, gilt es für den Betrieb oder gilt es nicht, weil es ja auch unterschiedliche Geschäftsmodelle angibt. Also ich habe jetzt vor kurzem eine Technik gesehen, Ole hieß die.
Mhm.
Das war eine KI, die konnte für Störcodes und so ein Gedöne wurde eingesetzt. Da glaube ich, das funktioniert, weil die Codes, also die Daten von der Industrie zur Verfügung gestellt werden.
Mhm.
Aber ich glaube, dass KI am Ende für den einzelnen Handwerksbetrieb
eher ein Risiko als eine Chance.
Ja, Risiko nicht. Also die Hand kann ja nicht ersetzt werden. Aber ich glaube, dass die Einsatzmöglichkeiten für KI auf Herstellerebene und auf Händlerebene deutlich mächtiger und effizienter sind als für den einzelnen Handwerksbetrieb. Da müsstet ihr bei der Innomit reinspringen.
Ja, Was sagt ihr? Ja, das ist gerade mein Lieblingsthema KI. Also erstmal nehmen wir mal die Betriebe im Blick. Ich glaube, dass da Riesenpotenzial ist. Also ich kenne einen Betrieb, der macht wahnsinnig viel. Ja. Der baut seine Wissensdatenbank auf. Alleine mit den ganzen Sachen, die er hat. Mhm. Ja, also von daher, da will ich jetzt nicht zu tief reingehen, aber ja, aber das ist interessant. Also ich glaube schon, dass da ein Riesenpotenzial ist. Mhm. So, ich glaube tatsächlich, dass KI zu einer größeren Veränderung führen wird als die Einführung des Internets oder wie auch immer. Also ich glaube, da werden sich da wird was passieren. Da glauben bestimmte Leute nicht dran, exponentielles Wachstum, wo sitzen wir in 2030? Letztes Jahr haben wir über ChatGPT gesprochen, jetzt reden wir über Claude von Anthropic, was abgeschaltet wurde hier beim Fable 5, so dem Motto, weil es als risikoreich betrachtet wurde für, egal. So, und ich schaue als Vertreter der Innung jetzt mal auf die Innung. Ja. Ich sage auch, zum Glück kann uns eine KI nicht praktische Unterweisung nehmen. Nee. Veranstaltungen nicht. Veranstaltungen sind nach wie vor Face-to-Face, Messe, oder sowas. Veranstaltungen, ich sage immer, dieses Gesellige, dieses Netzwerken, dieses Beisammensein und so weiter, dieser Austausch, das merken wir, kann uns zum Glück keine KI nehmen. Natürlich gibt es immer auch in diesem Ganzen unterstützende Prozesse da. Und was immer noch nicht geht, Lobbyarbeit geht zwar auch unterstützend, aber das Ohr an der Politik zu haben oder Sprachorgan der Politik zu sein, kann das keiner nehmen. So, Punkt. Jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich die ganze Organisation sehe, so jetzt manchmal richtig unbeliebt, was kann der KI richtig gut? Information und Beratung. Mhm. Ja? So, und wenn ich jetzt mal gucke, was die Organisation ausmacht, Information und Beratung und Lobbyarbeit von mir aus und noch vielleicht die ein oder andere Messe. Da sehe ich eine riesen Herausforderung. Das heißt, die Organisationen bei uns, die ganzen Verbände, auch die Innungen, brauchen müssen Antworten liefern. Wir haben sie intern geliefert. Ja, wir haben unsere drei Säulen, habe ich ja gerade gesagt, worauf wir setzen. Aber das ist ein Riesending gerade.
Ja, verständlich.
So, und es gibt, glaube ich, noch gar nicht so viele, die eigentlich, die sehen, was da passieren wird. Ja, und ich rede nicht hier irgendwie von dem Freeware-Zugang hier von ChatGPT.
Nee, genau.
Ich rede dann auch, Claude von Anthropic oder dann auch von mir aus von Notebook LM, über APIs, die dann irgendwie, oder von mir aus dann wirklich Automatisierungs-KIs, die haben schon einen riesengroßen Mehrwert oder das wird das ganze Ding verändern. Sehen wir selber bei uns in der Innung gerade auch. Wir schauen gerade auf Arbeitsplätze. Das heißt jetzt nicht, dass wir Leute jetzt rausschmeißen unbedingt, aber wir sehen, dass sich die Arbeitsplätze total verändern.
Ja. So, und jetzt, ich habe zum Beispiel, wenn man von unten kommt, dann sagt man, KI ist ja Mustererkennung. Mhm. Ja? Also und ein Experte ist auch einer, der Muster erkennt. So, und ich glaube zum Beispiel, dass die KI in unserer Branche stark in dem Bereich der Planungsbüros vernichten
wird. Auch Angebotserstellung.
Angebotserstellung sowieso, aber ich sag mal, du hast ein Planungsbüro, da muss ein Strangschema geplant werden oder sowas, da schiebst du den Plan rein und sagst, mach mal analog der anderen Pläne, die du kennst, und dann ist die Maschine nach 20 Minuten fertig und der Fachplaner, der vorher da 4 Wochen dran gearbeitet hat, steht heulend vom Tisch und sagt, scheiße, die war schon wieder besser als ich.
Mensch, gutes, also ich glaub, gutes da Versprechen, da kriege ich ja gerade noch Ideen.
Nein.
Wir kriegen ja das Handbuch.
Können wir tauschen. Von der Basis. KI ist Mustererkennung. KI ist ja, wenn du da anfängst zu programmieren, kommst du ja erstmal in Mustererkennung rein.
Aber das ist genau,
und wenn du es so interpretierst, dann ist klar, dass überall da, wo Mustererkennung benötigt wird, da wird es eng. Ja, aber die Hand kannst du nicht.
Das ist genau das Thema. Und auch da, wenn du große Volumen hast, wenn du große Skalierungen hast, große Strukturen hast, da ist KI natürlich ein riesengroßer Vorteil. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, dass das natürlich ein Riesenthema für uns aus.
Ich möchte nicht einmal mehr Daten einreiben. Dann brauche ich auch kein Handbuch.
Damit du die Zeit hast, das noch zu tun, müssen wir jetzt tatsächlich zum Ende kommen. Vielleicht letzte Frage an euch. Wir haben jetzt ein paar Mal von diesen 48.000 Installationsbetrieben gesprochen. Ja. Und wir haben jetzt zwei Entwicklungen. Wir haben auf der einen Seite die KI, die natürlich gewisse Dinge ersetzen kann, bis zum gewissen Grad. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch, wir haben einen riesen Fachkräftemangel. Mhm. Wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, auf 2035 schauen, wie viele von den 48.000 Betrieben wird es noch geben? Und Arno, vor allem an dich die Frage, lohnt es sich dann immer noch, einen SHKler zu heiraten?
Also, ich schätze mal, also wir haben wirklich 48.000 Betriebe. ich würde mal sagen, bis 2035, hast du gesagt, sind wir runter auf 35.000. Das geht jetzt steil bergab. Die Babyboomer, meine Generation, die ist jetzt am Absprung. Die haben alle ihr Häuschen in der Toskana, die haben ihre Yacht am Gardasee und so weiter. Die sagen, ich tue mir den Scheiß nicht mehr an. Ein SHK-Handwerker heiraten ist immer noch das Sinnvollste, wenn man nicht reich geboren wurde. Nein, ihr werdet euch mit Geld einreiben können. Also ich habe eine Regel, jeder Deutsche muss noch dreimal zum SHK-Handwerker. Einmal über das Thema Wasser, Lebensmittel. Der Handwerker ist Hüter der Gesundheit.
Lebensmittel,
Lebensmittel, Wasser. Dann zweite Mal über die Heizung. Der Heizungsbauer ist Hüter des Portemonnaies. Also die Energiepreise werden die Leute ja verrückt machen. Und der dritte ist Klimatisierung, weil wenn der Klimawandel wirklich kommt, wird klimatisierter Raum ein Luxus.
Ja.
Und dann will jeder, der noch ein bisschen Geld auf der Tasche hat, will das haben. Also so gesehen ist SHK-Handwerk wirklich eines der sichersten Jobs der nächsten 30 Jahre. Ich möchte kein SHK-Händler sein, weil die stehen unter Mehrwertdruck. Aber Handwerker jederzeit. Also meine Tochter muss auch einen heiraten.
Also wenn das Orakel aus Zanten spricht, was willst du da noch sagen? Nein, aber Arno hat ja recht, es werden weniger werden, definitiv, aber die werden größer werden. Die werden untereinander, werden sie fusionieren, sie werden geschluckt werden, Franchise.
Die kleinen Betriebe gehen auf die Payroll von den Großen.
Ihr werdet größer werden und so weiter. Also von daher, es werden weniger, aber die sind dann größer.
Genau.
Ähnlich wie du es gesagt hast, Österreich haben wir es ja schon. Österreich hat einfach größere SHK-Betriebe. Also die Einheiten sind größer.
Und jetzt, wenn man sich ein bisschen in Europa umtut, ihr seid ja gar nicht solche, wie soll ich das sagen, wie heißen die Tiere, die eigentlich nicht ins Habitat gehören, Nomaden oder so ähnlich.
Mhm.
Nein, wenn du dir Holland anguckst, da gibt es solche Konstrukte, wie ihr hier die betreibt, die gibt es da ja schon seit 20 Jahren. Ja. Korporal und wie sie alle heißen, das sind ja riesige Läden. Also ich glaube, dass wir werden weniger Betriebe haben, wir werden tendenziell größer werden, aber ich fürchte, dass die Managementqualität nicht in dem Tempo wachsen wird, wie Hersteller und das Handwerk, die Händler gerne hätten.
Danke an euch beide, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Hat großen Spaß gemacht.
Ja, gerne.
Danke euch. Gerne.
Danke.
Danke. Ja.